Einkaufen ist mehr als der Preis. Alle von uns strugglen mit ihren Umsätzen und Erträgen, und eines der Punkte, die wir gerne vergessen, ist unsere Einkaufsoptimierung, gerade im Mittelstand. Also geht es heute darum, und schön, dass du wieder dabei bist, mit einem wieder speziellen Gast darüber zu reden, wie kannst du denn im Einkauf optimieren, ohne bei deinen Lieferanten den Preis drücken zu müssen, sondern eher eine faire Lösung zu finden. Die beste Art, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie selbst aktiv zu gestalten.
Wegebedarf. Bank neu denken. Der Podcast für mutige Firmenkundenbankentscheider, die neue Wege gehen wollen und können.
Es geht um mehr Nutzen, mehr Lebensqualität und mehr Ertrag für alle. Banknutzer, Bankinhaber, Bankmitarbeiter und die Bank selbst.
Aus eigener Erfahrung als Unternehmer, als Wegbegleiter von über 250 Firmenkundenbanken in Deutschland, Österreich und Schweiz und Member der Big Banking Innovation Group lädt dich Ulrich Zimmermann ein, gemeinsam deine Firmenkundenbank neu zu denken und eine neue Beratungs- und Führungskultur mit Leben zu füllen.
Beratung mit 100% Nutzen macht Berater und Bank wertvoll, unverzichtbar und zukunftssicher.
Wegbegleitung zu mehr Nutzen, mehr Spaß und mehr Ertrag für alle.
Also, schön, dass du wieder dabei bist. Einkaufsoptimierung, und wie sagt man im Rheinland so schön, was du im Einkauf gespart hast, Brust im Verkauf, ja nicht eh zu verdienen. Oder im Einkauf liegt der Segen, würde der klassische Kaufmann sagen. Und dafür haben wir heute einen Gast an Bord. Jan Lehmann macht seit Jahren Einkaufsoptimierung auf die faire Tour. Und mit ihm reden wir heute darüber, wie du Einkauf generell als Mittelständler neu verstehst und eher auf die Prozesse, auf die Fairness, auf den Ablauf, auf das Gesamtbild achtest. Und eigentlich spielt der Preis dann nur noch eine zweite Rolle. Herzlich willkommen, Jan, bei uns heute hier im Podcast.
Hallo Uli, schön, dass ich heute dabei sein kann.
Ja, freut mich, dass wir zueinander gefunden haben und ein ganz spannendes Thema angehen, weil im Einkauf liegt der Segen, sagt man ja tatsächlich so ganz weitläufig. Und deswegen starten wir mal mit einer ganz direkten Frage. Was ist denn die Faszination für dich von Einkauf?
Für mich ist die Faszination im Einkauf, dass der Einkauf an der Schnittstelle zwischen den internen Kollegen und den externen Partnern sitzt und im Idealfall die Zusammenarbeit so organisieren kann, dass das für beide Seiten erfolgreich ist, gut funktioniert. Und dann ist in der Regel der Preis, also der Verkaufspreis ist ja das eine, aber letztlich ist natürlich die Leistung, die damit verbunden ist, der Aufwand in der Zusammenarbeit, ne, das kann man ja effizienter, reibungsfreier und komplizierter und aufwendiger gestalten. Das ist dann sozusagen das nette Abfallprodukt und natürlich auch eine klare Motivation, an der Stelle die Prozesse zu optimieren. Und das geht aber halt eben nicht nur sparen aus den Taschen des Lieferanten, sondern es geht viel besser, meine Überzeugung, gemeinsam.
Weil man die bessere Lösung findet und nicht den Preis so ins Unermessliche drückt, dass am Ende keiner mehr Spaß hat, wie man das bei den Vor Einkäufern hat ja jeder Angst. und die mögen wir jetzt nehmen. Und ich glaube, wenn wir zwei Arten von Zuhörern haben, dann haben wir jetzt zum einen unsere klassischen Selbstständigen und Mittelständischen. Da wäre es cool, wenn ihr ein neues Verständnis bekommt, wie Einkauf auch fair und mit guten Prozessen funktioniert. Und das zweite ist, wenn ihr wie viele meiner Zuhörer aus dem Bankenumfeld kommen, Bankentscheider, Bankberater seid, dann haltet bitte einfach eure mittelständischen Kunden einfach immer im Hinterkopf zu sagen, wo kann ich denn mit denen dann auch den einen oder anderen Vorteil schaffen, dass die ein anderes Grundverständnis dafür kriegen, wie man Einkaufsprozesse insgesamt betrachtet. Und da wäre ich auch schon bei der zweiten Frage, Jan. Wir haben ja im Vorfeld das eine oder andere geplauscht. Und wie findet denn so aus deiner Erfahrung in so einem klassischen mittelständischen Betrieb, wie geht denn der Einkauf oder andersrum, wie ist es denn aktuell und ein wenig chaotisch?
Der erste Unterschied, der mir auffällt, wenn ich jetzt große, sehr große Unternehmen anschaue oder sehr kleine Unternehmen anschaue, ist, je größer das Unternehmen, desto weiter oben ist der Einkaufsleiter angesiedelt. Das ist ja auch eigentlich logisch. Die meisten produzierenden Unternehmen kaufen 40, manche 50, Anlagenbauer auch 60% vom Umsatz zu. Und damit ist der Einkauf der Fachbereich, der am meisten Budget in der Hand hat. Das ist ja häufig nicht sein eigenes Budget. Ja, das gehört ja dann irgendjemandem, dem Projekt oder der Produktion. Aber der gibt am meisten Geld aus. Und das hat natürlich eine große Bedeutung für, wie viel Geld gibt man aus, aber vor allen Dingen natürlich, was bekommt man dafür? Also für die Leistung, für den Liefertermin. Und auch, wie arbeite ich mit dem externen Partner so zusammen, dass wir eine sehr gute Leistung, ein sehr gutes Ergebnis haben und eben halt nicht uns gegenseitig immer bekriegen und behindern und damit für alle
nur aufhören. Ich mache mal ein Beispiel. Du kamst ja, historisch gesehen, hast du ja ganz lange, wenn ich das so mal unseren Hörern verraten darf, für BMW gearbeitet und großvolumig eingekauft. Und spielt das eine Rolle, ob dann eine Produktionsanlage 99 oder 100 Millionen kostet oder gibt es da andere Kriterien?
Also als ich im Einkauf war, hat das natürlich eine Rolle gespielt, ob der Vergabewert kleiner oder größer ist. Aber ich komme ja nicht aus dem Einkauf, ich komme ja aus dem Fachbereich. Das heißt, ich war im Werkzeugbau, im Anlagenbau, Projektleiter, Fertigungsleiter und zum Schluss habe ich das, was ich vorher gemacht habe, selber eingekauft. Insofern weiß ich, dass die Produktionsanlage, die dient natürlich der Produktion. Das heißt, es geht darum, dass die Anlage fristgerecht geliefert wird, dass die so funktioniert, dass sie ohne Störung die Autos baut und natürlich hinten auch aus Qualität rauskommt. Das heißt, der Aufwand, also den man mit einer Anlage hat, ist eigentlich in der Nutzung. Und so Anlagen stehen typischerweise 2, manchmal sogar 3 Laufzeiten, also 15, 20 Jahre werden die benutzt, die Anlagen. Und der Aufwand, also die Kosten des Betriebs der Anlage sind viel höher als die Kosten der Beschaffung der Anlage. Und was der Einkauf, ne, der Einkauf denkt, die Vergabe ist erfolgreich, die Verhandlung, ich habe die Anlage jetzt bestellt, ne, dann ist der Einkäufer typischerweise das Projekt zu Ende. Für den Projektleiter und den Lieferanten sagt, endlich geht's los mit der Umsetzung. Und wenn die dann die Endabnahme haben, dann sagt der Planer oder der Projektleiter und der Lieferant, ja, für uns ist jetzt fertig. Dann sagt der Produktionsleiter, endlich geht's los, wir bauen jetzt Autos und produzieren mit der Anlage. Ja, das zeigt also sozusagen die Perspektive, ist da unterschiedlich. Und die Beschaffungskosten der Anlage sind jetzt nicht egal, die sind schon relevant, aber noch entscheidender ist, was man dafür bekommt. Insofern deine Frage, 99 oder 100 Millionen, ist im Gesamtkontext nicht egal.
Wenn wir das jetzt mal runterbrechen auf den Mittelstand und wir haben jetzt, so wie du eben gesagt hast, durchaus ja, kenne ich ja von mir selber auch, ich hatte ein Handelsunternehmen, wir haben ja bei 30% Marge, haben wir ja 70% Einkauf gehabt, muss ich ja so sehen. Also wenn man jetzt mal gerundet 10 Millionen Umsatz macht, das ist ja 7 Millionen Einkaufsvolumen und da ist ja nur die Ware betrachtet. Und das ist ja, glaube ich, einer der Sichtweisen, die man mal erweitern müsste. Wer bestellt denn eigentlich da was? Ich hatte natürlich einen Lagerleiter, der hat die normale Ware beschafft. Aber einen Einkaufsleiter hatte ich ja nicht. Was kommt denn in dem Einkauf eigentlich noch alles obendrauf, was mit der direkten Warenbeschaffung gar nichts zu tun hat?
Ja, das ist ein Grund, warum viele Mittelständler den Stellhebel unterschätzen vom Einkauf, also auch monetär unterschätzen, weil sie fokussiert sind auf die Materialbestellung. Also das, was sozusagen direkt für die Produktion ihrer Produkte oder Dienstleistung erforderlich ist. Und tatsächlich gibt man natürlich viel mehr Geld aus. Meine so Orientierungsgröße ist Umsatz minus Gewinn, hoffentlich hat man den, minus Personalkosten, also die Eigenleistung. Und der Rest ist potenziell das, was man ja als Fremdleistung extern ausgibt und damit beeinflussbar ist von einem Einkauf. Egal, ob das jetzt in der Bilanz dann bilanzielle Abschreibungen sind, das ist ja nur eine Anschaffung einer Anlage von früher umgelegt auf die Perioden danach. Also und dann natürlich Fuhrpark.
Das kauft in der Regel jemand anders ein oder Bürobedarf. oder der berühmte Obstkorb oder die Geschenke für die Mitarbeiter. Das macht ja ganz zur Not, machen das ja 7 verschiedene Leute, oder? Je nachdem, wo es gerade anfällt.
Genau, die Reisekosten werden in der Regel von der Personalabteilung abgerechnet. Und das kann man natürlich effizienter und aufwendiger machen. Dann Fuhrpark, sagt der neue Fertigungsleiter, ich will aber einen Tesla fahren. Und dann bestellt halt die Assistenz der Geschäftsleitung einen Tesla. Ja. Und dann hat man halt den Mercedes vom Mercedes-Händler, Entschuldigung, den BMW natürlich vom BMW-Händler und den Tesla. Und dann hat man also 3 verschiedene Hersteller, man hat also Beziehungen mit 3 verschiedenen Autohäusern, hat vielleicht noch von einem 4. Hersteller eine Tankkarte und das Laden, das wird dann also mit der Kreditkarte abgerechnet und per Reisekosten erstattet. Und da sieht man schon, wie viel Optimierungspotenzial man da hat. Und das ist auch für den kleineren Mittelständler, der vielleicht nur 3, 4, 5 Fahrzeuge hat, ein Stellhebel. Weil da geht es jetzt nicht darum, die Leasingrate für die Hälfte zu bekommen, sondern da geht es darum, den Aufwand bei dem Nutzer des Fahrzeugs, tanken, waschen, Services, Leasingrate abrechnen und Werkstattaufenthalte, diesen ganzen Aufwand möglichst schlank zu halten, damit sich die Mitarbeiter im Unternehmen nicht mit so Bürokratismen beschäftigen müssen.
Ja, ich glaube, da müsste man jetzt mal aufhorchen und sagen, stimmt, so wie du es beschrieben hast, habe ich ja bei den 5 Feldern von eben auch 5 verschiedene Prozesse, 5-mal buchen, 5-mal verwalten, 5 Debitoren anlegen und was ich alles habe. Das ist ja 5-mal Aufwand für ein Auto mal x Autos, weil jeder da wieder einen eigenen Weg hat. Von der Tankkarte über die Ladekarte bis wie auch immer. Wie geht man denn damit um? Wo wären denn da die Stellhebel, richtig Prozesskosten zu sparen?
Was wir gerne machen am Anfang, und das kann eigentlich jeder machen, also die Daten hat mindestens mal der Steuerberater verbucht ja irgendwann in jeden Beleg. Ja, manche haben ein ERP-System, je nachdem, was man für System hat. Irgendwo werden die Belege verbucht. Wenn man jetzt seine gesamten Bestellungen, seine Belege anschaut und oder zumindest mal die Umsätze mit den einzelnen Kreditoren, also mit den Lieferanten, hat man eine erste Orientierungsgröße, wo das Geld ausgegeben wird. Und die Orientierungsgröße im Einkauf ist, jeder Kreditor kostet ungefähr 1.000 im Jahr. Man macht so eine Jahrespreisverhandlung, man muss irgendwelche Datensätze, Kontodaten aktualisieren. Also die Pflege der Lieferanten erfordert einen gewissen Aufwand. Und eine Bestellung kostet typischerweise 50 bis 150 Euro. Nicht jetzt allein beim Einkauf, sondern da bestellt ja irgendjemand im Fachbereich, macht sich darüber Gedanken, ich habe eine Besprechung, ich brauche einen Obstkorb. Und dann sagt er dem Einkauf, ja, bestell mal bei unserem Lieferanten oder bei einem Caterer den Obstkorb. Ja, und dann legt er es an, dann schickt er einen Obstkorb, dann kommt dann natürlich eine Rechnung, dann wird die Rechnung bezahlt. So, dann wird die vielleicht noch überwiesen, ja, da muss also jemand dann noch die Zahlungsdaten eingehen, überweisen. Und daran sieht man, dass selbst so ein simpler Vorgang diverse Personen im Unternehmen beschäftigt und dann sind die 100 Euro schnell zusammen. Der Obstkorb kostet aber keine 100 Euro, der kostet vielleicht 15 oder 20 oder vielleicht 30, je nachdem, wie groß er und komplexer ist.
Dann fressen die Prozesskosten, also gesparte Geld wollen wir gar nicht reden, aber die Prozesskosten für die Bestellung sind dann deutlich höher bis mehrfach dessen, was wir am Bestellwert hatten.
Da sind wir bei dem Eingangsthema, wo du gesagt hast, wir organisieren die Zusammenarbeit mit dem Lieferanten so, dass es für beide Seiten passt. Das ist ja für den Lieferanten, für den Obstkorb auch einfacher. Der hat so einen Abo-Preis, sage ich mal, einen Obstkorb einfach mittel und groß, ja, und rechnet dann einfach im Monat zusammen, so und so viele sind abgerufen worden. Der kriegt einen Abruf über ein System, so wie er das braucht, damit er das auch verarbeiten kann und macht dann am Monatsende eine Sammelrechnung und zieht die per Lastschrift ein. Das ist ein Prozess, der ist für alle Beteiligten, glaube ich, sehr schlank und spart auf jeden Fall deutlich Prozesskosten. Da ist der Obstkorb selber noch nicht billiger geworden.
Nee, aber trotzdem übers Jahr einige 100 oder 1.000 Euro gespart an Prozesskosten, an Aufwand, an wie auch immer. Und wenn wir das alles noch händisch machen und dann fehlt dann auch noch der Mitarbeiter, Mitarbeiterin, weil mal krank, dann bricht uns ja auch noch der Laden zusammen, weil andere Leute wieder überlastet sind, weil die ja dann die Arbeiten mitnehmen müssen, statt wenn die automatisiert mit übernehmen müssten. Wenn die automatisiert wären, wenn jetzt unsere Dame der Buchhaltung krank wäre und löst die Bestellung nicht aus, würde ja klassischerweise bei deinem vorgeschlagenen Prozess der Obstkorb trotzdem kommen und die Rechnung am Ende auch bezahlt werden.
Genau. Und das ist auch für viele Firmen die Motivation, im Einkauf was zu machen. Ein gut aufgestellter Mittelständler hat seinen Materialeinkauf in der Regel gut im Griff. Weil das ist ja da, wo der Fokus ist. Ja, kann man alles natürlich noch optimieren und da habe ich natürlich auch Ideen und das geht auch alles, keine Ahnung, Bieterkreise, bessere Ausschreibungsunterlagen, kann man das noch optimieren. Aber da bewegt man sich bei der Optimierung sicherlich im Prozentbereich aufgrund der Größe des Stellhebels und macht es trotzdem Sinn, da hinzuschauen. Aber die Quick Wins sind häufig die Prozesskosten. Vor allen Dingen sind das die Sachen, also wenn man jetzt überlegt, so ein Fertigungsleiter, der dann seinen Tesla und dann muss er seine persönliche Kreditkarte dran halten und dann muss er irgendwie dann zum Scanner laufen und den Beleg einscannen und dann unterschreiben und einreichen und gucken, ob er dann die Erstattung hat. Das macht ja allen Beteiligten eigentlich
gar keinen Spaß. Nein.
Ja. Also da ist eine Aufwandsreduktion für alle drin und das ist vor allen Dingen Vermeidung von Frust und Bürokratie. Die Bürokratie, sage ich, gibt es nicht nur beim Finanzamt, sondern die gibt es auch woanders, ja.
Die gibt es auch woanders, genau. Wir hatten im Vorgespräch auch über die wunderbaren drei Buchstaben TCO gesprochen, die der ein oder andere Autofahrer kennt als Total Cost of Ownership. Wie ist denn das bei Beschaffung, bei Maschinen, bei Produktionsgeräten? Wie rechnet sich denn da und was ist denn TCO genau?
Total Cost of Ownership guckt eben halt nicht nur auf den unmittelbaren Einkaufsvorgang, also ich kaufe einen Kuli, sondern sagt auch, wie sieht die Prozesskosten aus? Kuli 10 Euro, ja, der Deluxe-Modell vielleicht 30 oder 50, aber der Beschaffungsvorgang selber 100 Euro. Das wären dann TCO-Betrachtungen. Dann kann man vielleicht noch, muss man den wegschmeißen, wenn die Mine alt ist, oder kann man da eine neue Mine reinmachen? Das wäre dann vielleicht noch der weitere Betrachtungswinkel. Das Thema aus meiner BMW-Zeit, die Produktionsanlage, die sehr teuer ist, also die durchaus da mal für so einen gesamten Karosseriebau auch 100 Millionen kosten kann, die kostet ja dann auch intern Kosten. Da müssen ja Planer, Fertigungsspezialisten mit beschäftigen. Also hat man nicht nur das, was man dem Lieferanten überweist, sondern natürlich auch das, was an internen Aufwänden anfällt. Und bei der Benutzung hat man natürlich auch Kosten. Hat man da 10 Leute, die die Anlage bedienen, oder sind es vielleicht nur 9 Leute? Ja, hat man viele Störungen, die Instandhaltung muss da regelmäßig die Anlage tunen, pimpen, nachbessern und Stillstände muss man wieder aufholen, vielleicht eine Zusatzschicht machen. Das sind also dann Folgekosten. Ja. Also ein Beispiel bei mir war, als ich gestartet bin, komme so aus der Windows-Welt. Und mein ITler hat immer gesagt, steig um auf Apple, das ist billiger. Und er hat gesagt, die Laptops sind doch viel teurer. Ja, die sind schick und toll, aber die sind teurer. Und tatsächlich ist das so, wir sind also jetzt umgestiegen und ich habe also noch ein paar alte Windows-Laptops. Der Aufwand, um die Dinger am Laufen zu halten bei meinen Mitarbeitern. Wenn die ein Problem haben, dann kann ja der Mitarbeiter nicht arbeiten, kostet mich Arbeitszeit. Dann rufe ich beim ITler an, der schickt mir eine Rechnung. Ja, das kostet also seine Zeit. Dann sitzen in der Regel der Mitarbeiter ja auch vor Ort. Ne, weil der dann, also
der schafft ja auch nichts in der Zeit. Ne? Mhm.
So, und dann hält der Laptop, also mein erster Windows-Rechner ist nach 3 Jahren, hat er jetzt den Geist aufgegeben. Ja. Die Apple-Rechner halten halt 6 Jahre und 8 Jahre. Ja. Und mal abgesehen von der Usability, die auch wesentlich höher ist. Also das ist so ein Beispiel für TCO. Für mich eine klare Kiste als Einkäufer. Apple ist nicht nur besser, sondern auch vor allen Dingen billiger.
Klare Produktempfehlung.
Ja, und schicker ist auch.
Ja, also vom Grundsatz her, ich kenne es aus meiner Autoteile-Welt noch, da hatte ich mal irgendwie einen Kunden, der hat Bagger verkauft und der hat mir das auch erklärt. Sie sagen, ihre Bagger sind deutlich teurer als die Wettbewerber, teilweise das Doppelte. Und die rechnet sein, hat immer vorgerechnet, was kostet denn der Bagger in Ersatzteilen über Zeit? Also lassen wir mal einen Preis machen, der ist jetzt natürlich schwachsinnig. Also nehmen wir eine kostet 50 und der andere kostet 100.000. Aber wenn ich die in Einzelteilen nehme und sage, ich muss so über die Zeit, muss ich da ein Getriebe kaufen und da neue Reifen und da irgendwas und irgendwas und irgendwas, dann war der teurere Bagger in Teilen deutlich billiger als der billige Bagger, wenn man die zusammen addiert, plus die Wartungs- und Vertriebskosten. Und dann kamen die auf einen Faktor, der war fast 200. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, wenn einer rechnen kann, 10 Jahre lang habe ich den Bagger, inklusive Usability und taugt der was und habe ich einen Haufen Ärger damit. Und ich glaube, das ist eine andere Betrachtung. Wenn wir die mal hochrechnen auf so Betriebsergebnisse von Mittelständlern, wie rechnet sich das denn? gerade wenn wir sagen, du hast eben gesagt, 50% und mehr sind eigentlich unter den Gesichtspunkten ist Einkauf. Aber wir gucken ja immer auf Verkauf und Marge. Wie rechnet sich das denn?
Ja, also das Erste ist ja zu erkennen, dass das alles, was man extern ausgibt, also das ist in der Regel das, was nicht Personalkosten und Gewinn ist, ist alles vom Einkauf tendenziell beeinflussbar. Auch wenn vielleicht der Chef sagt, ich will jetzt, keine Ahnung, einen 7er BMW haben und dann wird halt einer bestellt, ist das auch ein Einkaufsvorgang. Man könnte auch überlegen, ob es auch ohne 8-Zylinder geht, ja, und ob nicht ein 6-Zylinder vielleicht auch in einen Ziel bringen kann, da, ja, ein Elektroauto. Also da gibt es auch Optimierungspotenziale. Trotzdem ist das erstmal was Geld, was man extern ausgibt und wo man auch eine Leistung für bekommt. Und wenn man an diesen beiden Stellhebeln anfängt zu drehen, also zu gucken, welche Leistung brauche ich denn wirklich? Was sind TCO-Gesichtspunkte? Ne? Der Bagger, ja, der Laptop und solche Kosten, was kostet mich das über Laufzeit? Dann sieht man, dass der Stellhebel sehr groß ist, weil 50% vom Umsatz, ja, 5% besser sind 2,5 Prozentpunkte EBIT. Wenn du jetzt 20% EBIT-Marge hast, dann sagst du, nice to have, ja. Tue ich mir den Aufwand dafür an. Wenn du vielleicht nur 3-4% EBIT-Marge hast, dann sind 2% oder 3% mehr, sind substanziell und es ist vor allem viel mehr, als ein Vertrieb kurzfristig an neuen Aufträgen reinbringen kann. Natürlich machst du keinen Umsatz ohne Vertrieb. Ich sage nur, der Vertrieb soll ruhig mehr reinholen und dann machst du auf der Einkaufsseite das und wenn du das mal zusammen kombinierst, dann kommen da ganz andere Werte raus. Und dann erreichen wir auch im Mittelstand das, was in Deutschland, glaube ich, dringend Not tut, nämlich mehr Profitabilität, weil es für viele Mittelständler Liquidität und Rentabilität aktuell nicht gut ausschaut. Da legen wir uns ja in Deutschland viele Steine in den Weg.
Wenn man so nicht die hellste Kerze am Baum ist wie ich, machen wir doch mal kurz gerechnet, nee, Quatsch. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, 10 Millionen Umsatz habe und habe 5 Millionen Einkauf und im Einkauf hole ich 1% mehr raus, dann müsste ich ja für denselben Effekt im Verkauf 2% mehr rausholen. Und die werden schwierig.
Also zumindest ist es nicht beliebig steigerbar, weil ja in der Regel mit zusätzlichem Verkauf ja auch wieder Materialkosten verbunden sind, irgendwann Manpower, Maschinen.
Massiver Aufwand. Und dieser Hebel, dass jedes Prozent bei 50% Betrachtung, jedes eine Prozent im Einkauf, eigentlich 2% im Verkauf adäquat wäre, bei 50% Einsatz, das ist ja ein heißer Hebel. Und wenn ich jetzt wieder, ich hatte eben ja über unsere Bankzuhörer gesprochen, wenn uns Leute sagen, wie in vielen Bankgesprächen, eigentlich wäre es ganz toll, wenn alles so bleibe, wie es ist, was ja nie der Fall ist, da muss ich ja immer die Frage stellen, was muss ich alles ändern, damit es so bleibt, wie es ist. Und dann wäre das eine, ich muss im Verkauf mehr Druck machen, was aber sehr endlich ist, oder ich muss im Einkauf einfach geschickter werden. Und dann habe ich eigentlich einen, wenn ich es andersrum rechne, einen doppelt so großen Hebel wie im Verkauf.
Vor allen Dingen hat man den Einkaufsstellhebel. Also der Einkauf, die externe Verhandlung hat man natürlich nicht komplett im Griff. Die Prozesse dahin natürlich schon. Ja, das ist ja da kann man ja bei sich selber anfangen. Und das kannst du halt im Verkauf nur begrenzt, weil du bist ja davon abhängig, dass jemand anders auch kaufen möchte. Ja, und insofern ist es, also wenn du jetzt sagst, zum Beispiel jetzt für Banken, die ja Kredite im Mittelstand ausreichen und die vielleicht da auch im Moment Risiken für die Zahlungsfähigkeit ihrer Kunden sehen, ist das natürlich ein Stellhebel, der auch vor allen Dingen kurzfristig wirkt, anders als jetzt eine Vertriebs- oder eine Produkt.
Den hast du nämlich im Griff.
Und genau, ja. Und da braucht in der Regel also mehr Vorlaufzeit. Ja, braucht man auch. Ich will jetzt nicht über Wichtigkeit reden. Ich sage nur, das ist ein häufig im Mittelstand unterentwickelter Stellhebel. Und deswegen ist er halt besonders lohnend. Und wenn man jetzt so die Methoden der großen Unternehmen, die ja alle ansetzen, weil sich das für die natürlich viel mehr noch rechnet, wenn man das kombiniert mit der Flexibilität, die wir im Mittelstand haben, dann haben wir eigentlich eine wirklich coole Kombi, nämlich die Flexibilität plus die Methoden der Großen, um da wieder mal ein bisschen mehr Fahrt aufzunehmen.
Ja, gerade wenn die Margen ja knapper werden, zumindest mal ist das so, und Einkaufspreise steigen und man denen nicht immer alle zumindest mal die internen Kosten weitergeben kann, dann ist es natürlich schon ein wichtiger Hebel, da mal so hinzugucken, weil über Kreditfähigkeit, und wenn das da Erträge weg erodieren und man kann die im Verkauf nicht einholen, weil Märkte beschränkt sind, und nicht jeder, die mega Nische ist, die nehmen kann, was sie will. In der Regel haben wir ja eher vergleichbare Geschäfte. Wäre, wenn ich jetzt Einkäufer bin, bin ich ja am Hebel. Und andersrum ist es ja oft, dass die Verkäufer uns gegenüber am längeren Hebel sitzen. Aber wenn ich den Einkauf betrachte, und das sind ja immerhin dann 50% aufwärts des Umsatzes, das ist ja ein Riesenvolumen, wenn wir es zusammenfassen.
Es gibt noch einen anderen Aspekt, warum ich glaube, dass Einkaufen auch ein transformativer Stellhebel ist. Wir verwenden ja alle gerne das Wort Change oder Transformation. Ja. Mhm. Damit meinen wir, andere sollen etwas verändern. Wir wollen alle ein Kilo weniger haben, aber ungern auf den Nachtisch verzichten oder abends.
Sehr schönes Beispiel.
Ja, und insofern ist, also wenn man jetzt sagt, wir gucken uns den Stellhebel Einkauf und vor allen Dingen im Hinblick auf die internen Prozesse an, dann habe ich ja auf der einen Seite eine wirklich begründete Motivation, das zu tun. Das ist auch, leuchtet natürlich auch allen ein, weil der Einkauf, ne, damit der extern einkaufen kann, hat er ja intern viele Schnittstellen. Ja, das heißt, der wirkt auch stark nach innen. Damit er besser einkaufen kann, braucht er, weiß ich, ein Lastenheft, der muss die Bedarfe der Zukunft kennen. Ne, da gibt es viele Schnittstellen nach innen, damit er dann extern bestellen kann. Und wenn man entlang dieser Schnittstellen intern schaut und das optimiert, dann hat man genau das, was man haben will, nämlich Change. Du kannst ja nicht Change anordnen oder sagen, sei mal kreativ. Ja, das geht ja nicht. Du brauchst ja irgendwie so einen Kontext, so einen Rahmen. Und ich denke, so ein Thema kann eine Einkaufsoptimierung liefern und damit indirekt so, sag mal, die gewohnten Verhaltensmuster aufbrechen. Dann sieht man die Ergebnisse, ne? Die Arbeit wird einfacher, Bestellung vom Obstkorb wird leichter und geht automatisch. Und dann entsteht auch die Motivation, intern zu sagen, lass uns mal an die Prozesse rangehen. Also ich würde da solche Themen auch stärker unter einem Change-Gesichtspunkt sehen und nicht primär, wir machen das jetzt, um 3,50 Euro beim Obstkorb zu sparen.
Also Change im Sinne von zukunftsorientierter, schlanker, prozessoptimierter, digitalisierter so aufzustellen, dass wir langfristig gesehen am langen Hebel, nämlich Prozesskosten, Aufwände, Risiken, Schnittstellen, dass wir da einsparen.
Ja. Du hast vorhin, also neben jetzt, sagen wir, dem Unternehmen selber oder dem Unternehmer, der vielleicht so eine Anregung aufmacht, die Banken ja erwähnt, es gibt noch eine andere Zielgruppe, für die sich das lohnt anzuschauen. Wir haben, glaube ich, in Deutschland 600.000 Unternehmen, die vor dem Verkauf stehen, wo sich immer schwer tun, das Unternehmen zu übergeben. Vielleicht, weil sie nicht loslassen wollen, vielleicht aber auch, weil sie keinen Käufer finden, vielleicht aber auch, weil das Unternehmen nicht übergabefähig ist. Wenn ich erkennen kann, dass das in den nächsten Jahren ein Thema ist, dann lohnt es natürlich, damit man erstens überhaupt verkaufen kann, aber vor allem zweitens auch für einen vernünftigen Preis, natürlich diesen Stellhebel-Einkauf und die Prozesse anzugehen, damit das Unternehmen besser dasteht. Ne, und dann erzielt man auch einen besseren Preis. Und vor allen Dingen ist interessanterweise ja ein gut aufgestelltes Unternehmen für einen potenziellen Käufer viel interessanter als ein günstiges Unternehmen, was so schlecht, weil so günstig ist, weil es nicht so gut funktioniert und er das gar nicht, also erstmal eine Menge Arbeit reinstellen.
Ja, ist ein guter Ansatz, wenn wir unseren Faktor 2 von eben haben, was ich im Einkauf spare, brauche ich im Verkauf mal Faktor 2 gar nicht erst zu produzieren bei 50% Einkaufsvolumen. Und das Loslassen hat ja ganz oft damit zu tun und Change, weil ja viele, viele Prozesse im Mittelstand nur über den Chefschreibtisch laufen und damit ja besonders teuer sind, weil der Chef ja 5 Euro absegnen muss, wie der Obstkorb kommt 17,50 Euro. Nee, den können wir für 15 Euro kaufen. Was die Entscheidung gekostet hat, wollen wir nicht ausrechnen. Und wenn die Chefs sich rausorganisieren, mal eigentlich das Thema Zeit, und da bin ich ja fest davon überzeugt, dass die Lieblingsthema meiner Ein-Tage-Woche, das Unternehmen dann andersrum nicht verkaufbar sind. Niemand kauft ein Hamsterrad und schon gar kein schlecht organisiertes. Und wenn der Chef geht, ist der Laden ja nichts mehr wert, weil alles an ihm hing. Und wenn wir jetzt ein Change-Thema nehmen und sagen, wir haben von vornherein so hingeguckt, dass die Prozesse unabhängig von der Anwesenheit des Chefs laufen und wir im massiven Sinne Prozesskosten sparen und damit ein schlankeres und optimierteres Unternehmen hinkriegen, dann haben wir die Rauslösung des Chefs quasi als Abfallprodukt mit eingesackt. Und damit sind wir wieder auch zum Thema, bei Banken heißt es ja Stranded Assets. Das sind so die gestrandeten Anlagen, die eigentlich, wissen wir doch jetzt schon, sorry für den Ausdruck, aber wenn ich so Uhu- und Patex-Unternehmer habe, die so im Unternehmen kleben, die sind nicht verkaufbar. Und da bucht man am Ende auch noch den Kredit aus oder der verzehrt dann noch sein Vermögen, weil er die Bude abwickeln muss, weil er sie hat nicht verkaufen können. Und eine Bude abwickeln ist ja noch viel teurer, wie für 1 Euro verkaufen. Da ist was witzlos. Aber das ist schade, wenn die Leute dann 50 Jahre umsonst gearbeitet haben. Wenn du jetzt so ein Unternehmen anguckst, wenn die Leute dich anrufen und sagen, Sie, Herr Lehmann, können wir mal gucken, was sind denn so klassischerweise die Schritte, die du mit den Leuten dann so systematisch gehst?
Also wir versuchen immer als allererstes eine Kreditoren oder besser noch, also eine Lieferantenanalyse zu machen, also Umsatzanalyse der Lieferanten und oder besser eine Bestelldatenanalyse zu machen. Das heißt, wir versuchen die Bestelldaten mindestens mal von einem Jahr zu bekommen, weil wir anhand der Bestellungen in der Regel schon sehen, wie viele Kreditoren gibt es, wie klein sind die Bestellungen, wie sind die Warengruppen geschnitten und wo lohnt es hinzugucken. Also haben wir eher ein Thema auf der Prozessseite oder haben wir also den klassischen Vorgang, dass wir sagen, wir gucken uns einzelne Warengruppen, Commodities an. Also das ist das Erste, was wir uns anschauen. Das Zweite, was wir uns anschauen, sind die Prozesse. Das heißt also, wie läuft so ein Einkaufsprozess ab? Welche Tools setzen die ein? Mit welchen Systemen arbeiten die? Und zwar von dem Beginn des Beschaffungsvorgangs bis hinten zur Verbuchung der Rechnung, Wareneingang, die ganze Prozesskette. Also das sind typischerweise, und dann das dritte Thema ist dann die Organisation. Das heißt, wir gucken dann natürlich, wie viele Leute sind im Einkauf, haben die reine Einkaufsaufgaben oder haben die noch so eine Nebenfunktion, Buchhaltung oder Wareneingang oder solche Sachen, so kombinierte, und wo hängen die auch? Also hängen die unterm Fertigungsleiter, hängen die unterm CFO, hängen die manchmal unter der IT. Ja, also ich hab schon die tollsten Sachen erlebt, wo Einkauf
wo die allokiert sind.
Und der Einkaufsleiter ist häufig auch nicht ein Einkäufer, sondern das ist, keine Ahnung, das ist der IT-Leiter, der auch Einkauf verantwortet. Ja, so, und das ist natürlich jetzt dann kein Einkäufer. Ne? Mhm.
Und wenn jetzt Menschen auf dich zukommen, wo würden die dich denn finden? Wenn die sagen, ja, das ist alles ganz gut, was der Jan Lehmann da erzählt, habe ich so noch nicht mehr in den Kopf gemacht, aber kann man da mal irgendwie vorsichtig anklopfen?
Also am besten findet man, am meisten aktiv bin ich bei LinkedIn und da habe ich auch die meisten Kontakte, also wo Leute mich kontaktieren oder ich mit Leuten im Austausch bin. Ansonsten wäre natürlich unsere Webpage eine erste Anlaufstelle. weconsult-procurement.com, ne, Procurement, Einkauf. Purchasing ist ja nur der Einkauf, der Bestellvorgang. Procurement ist allumfassender. Und weconsult heißt also, wir beraten im Einkauf. Ne. Also weconsult-procurement.com ist also ein anderer Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu kommen.
Ich verlinke die ohnehin in den Shownotes. Von daher muss man jetzt gar nicht mitgeschrieben haben, sondern findet man in den Shownotes, was ja für, bleiben wir nochmal bei Banken, für regionale Sparkassen und Genossenschaftsbanken, das ist ja auch so. Der klassische Förderauftrag ist ja auch manchmal Dinge bündeln und zusammenfassen und gemeinsam. Es gibt ja jede Menge Einkaufsgenossenschaften, die das ja quasi als Geschäftsmodell machen. Hast du da noch eine oder andere Idee, die man regionalen Banken zur Unterstützung ihres Mittelstands noch mit auf den Weg geben können?
Also ich glaube, regionale Banken könnten gucken, haben sie Unternehmen, die Ähnliches tun, also zum Beispiel produzierende Unternehmen, ja. Und da kann man natürlich gucken, ob die Methoden, die bei der einen Firma funktionieren, bei der anderen nicht genauso funktionieren. Oder ob man sich zum Beispiel auch gegenseitig hilft, indem man sagt, es ist ja eine Schwierigkeit für den Mittelstand, ich kann nicht für jedes Thema einen Spezialisten haben. Und da kann man sich natürlich ergänzen. Und es gibt aber auch Beschaffungsvorgänge, da ist, oder Vorgänge, da ist ein Unternehmen nie Experte. Also zum Beispiel der Kauf einer Produktionsanlage findet in der Regel selten statt. Ja, der Kauf oder der Bau eines Gebäudes ist in der Regel ein Vorgang, der selten stattfindet. Und da kann man natürlich gucken, ob man da Expertise zusammenzieht, um solche Unternehmen zu begleiten. Das können auch Berater sein, also lokale Berater sein, die dann sowas begleiten und wo man diese Expertise teilt, ja, wo der dann sozusagen von einem zum anderen geht.
Weil das ist auch eine Möglichkeit. Weil die ja oft aus ihrer Kundschaft schon die Spezialisten haben, die das könnten, nur von denen die anderen Kunden nichts wissen. Das wären ja tatsächlich sehr hohe Geldwerte, Vorteile, die für alle gut ausgingen, weil der Berater hat einen Auftrag, der eine spart einen Haufen Fehler oder Geld oder idealerweise beides und im Summe des Förderauftrags würde das ja allen Spaß machen. Also wenn man jetzt Kunde einer Sparkasse oder einer Volksbank ist, dann könnte man aber anklopfen und sagen, könnt ihr mir sowas organisieren? Oder wenn jetzt ihr Entscheider seid einer solchen Bank, dann könntet ihr mal drüber nachdenken, ob ihr mit dem Jan einfach mal sowas organisieren wollt. Hätte ja möglicherweise große Vorteile, wenn sich, wie heißt es so schön, der Weg wird leichter, wenn du jemand an deiner Seite hast, der ihn schon mal gegangen ist. Und der Jan macht das ja jetzt schon in Anführungszeichen, ein paar Wochen lang. Hast du zum Ende unserer Podcast-Folge noch den ein oder anderen Tipp, vielleicht idealerweise drei, für Leute, die jetzt anfangen, mal über Einkauf strategischer nachzudenken?
Also der erste Tipp wäre vielleicht das, was ich schon gesagt habe, sich seine Fremdleistung anzuschauen, also eine Kreditorenanalyse oder sogar eine Bestelldatenanalyse zu machen und so einfach mal zu zählen, in welchen Warengruppen gebe ich wie viel Geld aus, bei welchen Lieferanten, wie viele Lieferanten habe ich, ne? So Hinweis, 1.000 Euro pro Lieferant mal.
Pro Lieferant.
Als Daumenwert zu nehmen, 100 Euro pro Bestellung, dass man mal ein Gefühl dafür bekommt, wenn ich das jetzt optimiere, was erspare ich mir alleine an dieser Seite an Aufwand? Noch gar nicht billiger eingekauft oder bessere Leistung bekommen, das ist ja das eigentliche Ziel. Also das wäre so ein erster Ansatzpunkt, um so einen Überblick zu bekommen, wie groß ist der Kuchen, den wir da bearbeiten eigentlich? Der zweite Sache ist so, ich sag mal so Sales Navigator, den kann man im Monatsabo haben oder andere so Abos, kann man im Monatsabo haben, dann hat man also jeden Monat eine Rechnung, die man verbuchen muss. Wenn man ein Jahresabo nimmt, dann kostet es gleich 20% weniger oder ich weiß nicht, was da LinkedIn dafür haben will. Da gibt es aber noch einen anderen Aspekt, gerade wenn man ausländische Leistung bezieht, kann man häufig die Umsatzsteuer-ID hinterlegen. Das heißt, man hat dieses ganze Geschiss, wer will schon in Irland da die Umsatzsteuerrückerstattung haben oder am Ende verzichtet drauf. Also es sind so kleine Kniffe, wie man das, und Lastschrift wäre der nächste Thema. Ja, wenn man es jetzt anschaut, so alleine das Abo vom Sales Navigator bei LinkedIn, Monat statt Monat jährlich minus 20%, nur eine Rechnung, 12. Abbuchung statt Überweisung spart auch wieder Arbeit und glaube, das gibt die Kassenlage bei den meisten Unternehmen auch her. Und dann die Hinterlegung der Umsatzsteuer-ID, um sich ausländische Umsatzsteuerrückerstattung zu ersparen. Das sind so Kleinigkeiten, die auch bei kleinen Unternehmen relevant ist, wo man seinen Beschaffungsvorgang optimieren kann. Ja. Und dann sind so Tools, also ich sag mal so, die Reisekosten Lanes and Planes ist so eine Firma in München, die machen Reisekosten, die legen alles, du buchst es alles in deren Portal, die nehmen die ganzen Rechnungen, gucken, dass die richtig ausgestellt sind, die bezahlen die Rechnung und rechnen die Reise komplett mit Vorkontierung genauso aufbereitet, wie es dein ERP-System haben will und liefern dir den kompletten Datensatz zurück. Also das spart eine Menge Aufwand bei den meisten Unternehmen.
Die sollten wir auch verlinken in den Shownotes. Da schicken wir mal die Webadresse von denen, dann tun wir die auch in den Shownotes. Du hattest eben gesagt, das Wichtigste ist ja, bessere Lieferanten zu kriegen. Den hat man eben gar nicht so richtig beleuchtet. Sagt, das Wichtigste ist ja eigentlich, eine bessere Leistung zu kriegen. Vielleicht machen wir noch einen kurzen Finalausflug dahin. Erzähl. Warum ist das Wichtigste?
Also es gibt Mittelstand vielfach, also da wird dann, wenn man jetzt mit einer Firma zusammenarbeitet, seit Jahren und erfolgreich zusammenarbeitet, wird es in der Regel nicht hinterfragt, ob man vielleicht dann auch besseren. Also mein Hauptargument im Fachbereich früher bei BMW war immer, guckt euch mehrere Lösungen an, dann habt ihr eine Vergleichsmöglichkeit und dann könnt ihr sagen, okay, das ist tatsächlich das, was ich brauche und die Firma ist besser. Oder die ist vielleicht schlechter. Oder eine gute Firma hat vielleicht im Moment so viel Arbeit, dass das zwar eine tolle Firma ist, aber ich kriege im Prinzip nicht die Top-Mannschaft von denen, vielleicht dann, keine Ahnung, die frisch Eingestellten, weil die einfach überlastet sind. Und dann ist eine andere Firma, die vielleicht jetzt sagt, ich will aber unbedingt zeigen, was ich drauf habe, setzt den besten Mann auf das Thema, ist dann vielleicht viel, viel geeigneter. Und das, deswegen sage ich immer, ne, der Einkäufer sagt immer, vergleichen ist gut, ja, weil man dann sieht, Leistungsunterschiede, auch Motivation, auch wo die Chemie stimmt. Und in der Regel ist meine Erfahrung, passt es dann auch mit Preis viel besser.
Gibt es so einen Faktor, den man so generell ansetzen kann, zu sagen, wenn man sich strategisch verhält, wie hebelt sich das ins Unternehmen? Also wenn man jetzt einen Euro ausgäbe für Einkaufsoptimierung, wie viel Return on Invest wird man denn erwarten können, wenn man es richtig macht?
Also mein Ziel bei meinen Kunden ist Faktor 10. Das heißt, das, was wir abrechnen, dass wir das mindestens das Zehnfache auf der Kundenseite sparen. Gibt natürlich auch Situationen, da ist es nur das Fünffache. Unterm Dreifachen will ich gar nicht anfangen. Selbst wenn der Kunde das will, weil das sagt er heute und morgen sagt er, eigentlich habe ich nur Kosten gehabt. Das heißt, mir geht es auch immer darum, genau das transparent zu machen. Was ist der Effekt gewesen? Ja. Und also ich würde schon sagen, dass da ein Faktor 10 als Anhaltspunkt das ist, was man anstreben sollte. Nicht deshalb, weil man jetzt sagt, also man muss einen großen Hebel haben, sondern auch, weil es einem hilft zu priorisieren, welches Thema geht man als erstes an und welches als zweites. Und wenn der Stellhebel zu klein ist, man will es trotzdem machen, dann muss man halt überprüfen, aus welcher Motivation will ich das heraus machen. Sonst hat man am Ende nur Kosten.
Und das wäre ein gutes Schlusswort, wenn wir sagen, wenn das die möglichen Hebel sind, um es nicht nur auf den Ertrag zu achten, sondern besser auf ein zukunftsorientiert, schlank aufgestelltes Unternehmen im Sinne von Change, dann hat man ja im Einkauf einen ziemlich, geilen Hebel, wenn man den mal strategisch betrachtet. Ich sage ganz herzlichen Dank, Jan, für die Insights. Und euch natürlich, liebe Hörer, hoffentlich einen Haufen Impulse, um drüber nachzudenken. Ja, stimmt, wir gucken immer so viel auf Kosten und wir gucken so viel auf Vertrieb, dass wir mal 180 Grad in die andere Richtung gucken und die Zusatz-Zukunftspotenziale, nennen wir mal so, auch auf der Einkaufsseite zu heben. Ich wünsche euch viel Erfolg und natürlich eine gute Zeit. Ja, kommt gerne nächste Woche, übernächste Woche wieder in den nächsten Podcast als Zuhörer, empfehlt uns weiter und liked gerne natürlich und für Fragen sind Jan und ich natürlich offen. Also eine gute Zeit, herzlichen Dank Jan.
Gerne.
Und euch, ja, bis in 2 Wochen.
Brauchst du noch mehr Impulse? Noch mehr Wegbegleitung? Willst du deine Firmenkundenbank mutig zu mehr Nutzen, mehr Spaß und mehr Ertrag für alle führen? Zum Stabilitätsanker der Region machen?
Wegebedarf, Bank neu denken. Der Podcast für mutige, innovative Firmenkundenbankentscheider, die neue Wege gehen wollen und können.
Nutze gerne unsere Entscheider-Workshops, um dich mit anderen mutigen Entscheidern, Ulrich Zimmermann und weiteren Mitgestaltern der Big Banking Innovation Group auszutauschen und gemeinsam eine neue, 100% nutzenorientierte Beratungs- und Führungskultur mit Leben zu füllen. Mehr Nutzen, mehr Lebensqualität und mehr Ertrag für alle.
Die Termine der Entscheider-Workshops findest du in den Shownotes. Morgen kann kommen. Dein Weg wird viel leichter mit jemand an deiner Seite, der den Weg schon gegangen ist.